Hedy Epstein wird am 15. August 1924 in Freiburg geboren und wächst im badischen Kippenheim auf. Sie ist das einzige Kind von Ella und Hugo Wachenheimer. Im Alter von 14 Jahren, am 18. Mai 1939, schicken sie ihre Eltern mit einem Kindertransport nach England. Hedy Epstein sieht ihre Eltern nie wieder. Ella und Hugo Wachenheimer sowie weitere Familienmitglieder werden in Auschwitz ermordet. Hedy Epstein war am 17. November 2010 im Rahmen des Ausstellungsprojekts Deportation nach Gürs 1940 in Freiburg, wo sie mit Schülerinnen und Schülern der Max-Weber-Schule über ihre Kindheit und Jugend während des Nationalsozialismus sprach.
Als Hitler an die Macht kam am 30. Januar 1933, ich erinnere mich noch vor er zur Macht kam, haben meine Eltern gesagt, sie hoffen, dass Hitler nicht an die Macht kommt. Nachdem er doch dann an die Macht kam, haben meine Eltern sowie andere Erwachsene gesagt, sie hoffen, er wird nicht lange an der Macht bleiben. Und ich habe das alles gehört, aber ich habe gedacht, das hat gar nichts mit mir zu tun. Das sind nur solche dumme Sachen, worüber Erwachsene sprechen. Aber zwei Monate später, am Samstag, den 1. April 1933, fand ich heraus, hat doch etwas mit mir zu tun. Denn an diesem Tag war ein Boykott von allen jüdischen Geschäften überall in Deutschland. Und mein Vater und sein jüngerer Bruder haben ein Geschäft gehabt, das mein Urgroßvater im Jahre 1858 gründete. Und da stand ein Nazi vor unserem Geschäft, vor der jüdischen Eisenbahnhandlung, jüdischen Bäcker, jüdischen Metzgerei und so weiter. Und wenn man ein Geschäft hat und keine Kunden kommen und was kaufen, was passiert dann? Das Geschäft geht kaputt. Und so ist das mit vielen jüdischen Geschäften dann in den nächsten Monaten und Jahren geschehen. Das nächste in meinem Leben war 1935. Ich war in der Volksschule, oder damals hieß es Volksschule, heute heißt es Grundschule, in Kippenheim für 4 Jahre. Und dann 1935 haben meine Eltern sich entschieden, dass ich nach Ettenheim gehen soll, in das damalige Realgymnasium. Und ich ging mit meinem Vater, um mich anzumelden. Und der Direktor sagte, ja, es tut mir leid, aber Hedy kann hier nicht in die Schule kommen, denn, weil sie Jüdin ist. Und mein Vater hat kein Wort gesagt. Er deutete nur auf einen Orden, den er immer im Revers seiner Jacke sehr stolz trug. Und da sagte der Direktor, ja, entschuldigen Sie mich bitte, ich habe nicht gewusst, dass Sie ein verwundeter Frontsoldat vom Ersten Weltkrieg sind. Und da kann Hedy jetzt doch hier in die Schule kommen. Und als ich dort anfing, da waren mehrere jüdische Schüler da, einige auch von Kippenheim. Aber über die nächsten paar Jahren wurde die Zahl der jüdischen Schüler immer geringer. Und als ich dann das letzte Mal dort war, da war nur noch ein anderes jüdisches Kind. Ein Junge, Hans Durlacher. Der war ein Jahr jünger wie ich und in der Klasse unter mir kam auch aus Kippenheim. Zuerst, als ich anfing dort in Ettenheim, da habe ich keine Probleme gehabt mit den Schülern, keine Probleme mit den Lehrern. Und als die Zahl der jüdischen Schüler kleiner wurde, zur selben Zeit wurde die antijüdischen Gefühle unter meinen Klassenkameraden und Kameradinnen immer größer. Man hat nicht mehr mit mir gesprochen oder wenn man etwas zu mir gesagt hat, dann war das, mich Dreckjude zu nennen oder andere solche Namen. Während den Pausen, das waren das meine schlimmsten Zeiten, denn niemand hat mit mir gesprochen, niemand hat mit mir gespielt. Und da stand ich gewöhnlich immer angelehnt an diese Säule vor der Schule und habe zugeschaut, wie die anderen gespielt haben und miteinander gesprochen haben. Ich hatte auch das große Unglück, in den letzten 2,5 Jahren, wo ich dort in der Schule war, hatte ich einen Mathematiklehrer und der war ein SS-Mann. Und er kam fast jeden Tag in die Klasse und hat seine schwarze SS-Uniform angehabt, hohe schwarze Stiefel, und in seinem rechten Stiefel hat er gewöhnlich einen Revolver gehabt. Und wenn er Fragen an mich gestellt hat, hat er manchmal die Hand an seinem Revolver gehabt. Oder zu anderen Zeiten hat er es auf mich gezielt. Und wenn er Fragen an mich gestellt hat, ganz egal, was meine Antwort war, ob sie richtig war oder falsch war, hat er immer zu meinen Klassenkameraden und Kameradinnen gesagt, naja, wir wissen ja alle, das ist eine jüdische Frage oder eine jüdische Antwort, soll ich sagen. Und jüdische Antworten sind keine guten Antworten. Und ich habe so viel Angst gehabt vor diesem Mann. Würde er mich erschießen, würde er mich töten, würde er mich verletzen, dass ich überhaupt nicht lernen konnte. Immer habe ich auf seinen Stiefel geschaut, mit dem Revolver drin oder auf seine Hand. Und auch heute habe ich noch Probleme mit ganz einfachen Mathematikproblemen. Vor vielen Jahren war ich das erste Mal wieder in dieser Schule und habe einen Vortrag gegeben, genauso wie heute, und habe den Schülern darüber, besonders von diesem Lehrer erzählt und habe gesagt, ich möchte jetzt wirklich diesen Lehrer loswerden. Denn hier ist, was damals hier vorkam. Denn jedes Mal, wenn ich versuche, irgendetwas auszurechnen auf ein Stück Papier oder auf eine Rechenmaschine, dann läuft der Lehrer über die Rechenmaschine oder er läuft über das Stück Papier und ich kann nicht weitermachen. Und da sagte ein 13-jähriger Schüler, der Schüler dort hinten, der kann gut zeichnen, beschreib doch mal, wie der Lehrer aussah, und da kann er ihn an der Tafel malen. Und dieses Bild wurde vor vielleicht 10 Jahren oder so dort aufgenommen. Und da kam dann dieser Schüler und malt den Lehrer auf die Tafel, hat ihm aber auch eine Peitsche gegeben. Das hat der Lehrer damals nicht gehabt. Und da habe ich gesagt, ja, jetzt ist der Lehrer da noch mehr wie vorher. Was machen wir denn jetzt? Und da sagte derselbe 13-jährige Schüler, ich soll den Schwamm nehmen und von der Tafel weggehen und auf die Zeichnung den Schwamm schmeißen. Habe ich auch getan, aber ich konnte ihn nicht ganz auswischen. Und da habe ich den Schwamm dem 13-jährigen Schüler gegeben und er hat versucht und die anderen auch. Und da war immer noch ein bisschen übrig. Und da hat der 13-Jährige gesagt, soll jetzt die Kreide nehmen und einfach auskratzen, was da noch übrig ist. Das nächste in meinem Leben geschah etwas später, aber auch noch 1935. Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, lebte in Hanau, das ist in der Nähe von Frankfurt. Und eines Tages ging er auf den Bürgersteig und ein Nazi kam zu ihm und sagte, gehen Sie runter, Juden sind nicht erlaubt auf den Bürgersteig. Und er ist auf der Straße gegangen. Und derselbe Nazi sagte zu ihm, aber Juden sind auch nicht auf der Straße erlaubt. Kommen Sie mit mir, Sie sind jetzt verhaftet, kommen Sie mit mir ins Gefängnis. Und da hat man meinen Opa in ein Gefängnis in Hanau gebracht. Und nachdem er einige Tage dort war, hat man zu ihm gesagt, wenn Sie versprechen, Ihre Wohnung aufzugeben, Ihr Geschäft aufzugeben und niemals wieder nach Hanau zurückkommen, dann werden wir sie von diesem Gefängnis entlassen. Und da er so sehr aus diesem schrecklichen Gefängnis raus wollte, hat er das versprochen. Aber nun hat er keinen Wohnsitz mehr, kein Einkommen mehr. Und so kam er dann zu uns. Und zuerst war ich so froh, dass mein Opa jeden Tag bei uns ist, bis ich dann verstanden habe, warum er bei uns ist und warum er so unglücklich war. Und er blieb mehrere Monate bei uns und dann, wenn er dachte, es ist vielleicht zu viel für meine Familie, ist er in ein jüdisches Altersheim in Geilingen, das ist am Bodensee, gegangen und blieb dort einige Zeit, kam dann zurück zu uns, zu meinem Onkel und Tante und dann wieder nach Geilingen und so weiter. Ich möchte jetzt über die Zeit von der, was man Reichspogromnacht oder Reichskristallnacht nennt, sprechen. Das war der 9. und 10. November 1938. Aber bevor ich euch Ihnen erzähle, was meine Erfahrung damals war, möchte ich ganz kurz den historischen Hintergrund geben, warum das damals geschah. Ungefähr 2 Wochen vorher, also Ende Oktober 1938, sagte man zu Juden, die in Polen geboren wurden oder von polnischer Abstammung sind, das hat man ihnen 1 Stunde Zeit gegeben, ein paar Sachen zusammenzupacken. Man hat sie auf den Zug gesetzt und zurück nach Polen gebracht. Da war ein junger Mann, sein Name war Herschel Greenspan, und der lebte und studierte in Paris, Frankreich. Und seine Eltern waren in der Gruppe, die man nach Polen zurückbrachte. Und er war so wütend und so ärgerlich darüber, ging er zur deutschen Botschaft in Paris und hat dort einen Mann erschossen, der hieß Vom Rath. Vom Rath starb dann 2 oder 3 Tage später. Und man hat das dann als eine Ausrede benutzt, um diese erste große Verfolgungsaktion gegen Juden in Deutschland und Österreich war bereits annektiert an Deutschland, vorzunehmen. Und was ich jetzt beschreiben werde, ist meine Erfahrung am 10. November 1938. Und die ist sehr ähnlich wie die Erfahrung von Juden, wo immer sie lebten, in Deutschland oder Österreich, mit kleinen Verschiedenheiten. Ich ging weg von zu Hause wie jeden Morgen. Ich erinnere mich noch, es war ein kalter, sonniger Morgen. Und auf meinem Weg kam ich vorbei an einem Haus, wo eine jüdische Familie wohnte und wo der Mann seine Praxis hatte. Er war ein Zahnarzt. Und alle Fenster in dem Gebäude waren zerbrochen. Ich wusste nicht warum, aber ich dachte, das muss sein, weil dieser Mann oder diese Familie jüdisch ist. Aber ich ging weiter zur Schule. Die erste Klasse fing pünktlich um 8 Uhr morgens an. Um ungefähr 8:30 kam der Direktor Dr. Klein in unsere Klasse rein und sprach zu uns allen. Und dann auf einmal deutete er seinen Finger auf mich und sagte, raus mit dir, du Dreckjude. Und ich hörte, was er sagte, aber ich konnte das gar nicht glauben. Dr. Klein ist doch ein braver, anständiger Mann. Seine Tochter Sibylle ist eine meiner Klassenkameradinnen. Und da habe ich ihn gefragt, er soll nochmal wiederholen. Tat er auch. Aber dann kam er rüber und nahm mich beim Ellbogen und schubste mich aus der Tür raus. Und da stand ich dann draußen im Gang und alles Mögliche für Gedanken sind durch meinen Kopf gegangen. Was habe ich getan? Bin ich vielleicht eingeschlafen? Habe ich nicht zugehört? Was werde ich meinen Eltern sagen? Und bevor ich diese Fragen beantworten konnte, kamen die Kinder aus dem Klassenzimmer raus, haben ihre Mäntel angezogen, einige schubsten mich, andere haben mich Dreckjude und noch andere Namen genannt und dann sind sie alle weggegangen. Wo gingen sie hin? Ich hatte keine Ahnung. Und dann bin ich wieder zurück in mein Klassenzimmer, habe mich auf die Bank gesetzt und ein Buch herausgeholt und versucht zu studieren. Und dann ein paar Minuten später hat jemand ganz leise an der Tür angeklopft und hereinkam das eine einzige jüdische Kind noch in der Schule, Hans Dolacher, der 1 Jahr jünger und in einer Klasse unter mir war. Und er hatte dieselbe Erfahrung, wie ich eben beschrieben habe. Und fragte mich, was sollen wir tun? Und dann sage ich, Hans, geh zurück zu deiner Klasse, setz dich auf die Bank und studiere, genau wie ich das jetzt mache. Und Hans sagte, nein, ich habe Angst, kann ich hier bleiben? Sag ich, ja, kannst du, aber bitte sei jetzt ruhig. Und dann sagte Hans, kann ich ans Fenster gehen und raufschauen? Ja, kannst du auch tun, aber bitte sei jetzt ruhig. Und Hans stand bei dem Fenster vielleicht 1 Stunde oder 1,5 Stunden, dass er plötzlich ganz aufgeregt wurde und sagte, komm her, schau mal. Und wir sahen Männer, 4 in einer Reihe, auf der Straße entlang marschieren, begleitet von SS, die sie mit Peitschen hauten und sagten, schneller, schneller. Wir wussten nicht, wer diese Männer und Jungen sind, aber wir waren sicher, das müssen jüdische Männer und jüdische Jungen sein. Und da gingen wir dann, neben der Schule war ein Buchgeschäft, wo wir immer unsere Schulbücher gekauft haben. Und da war auch ein Telefon drin, das wir benutzen konnten. Und da habe ich meine Mutter zu Hause angerufen und eine fremde Stimme antwortete und sagte, das Telefon ist nicht mehr verbunden. Ich habe meinen Vater in seinem Geschäft angerufen, meine Oma, meine Tante. Und immer wieder dieselbe Stimme sagte, das Telefon ist nicht verbunden. Hans hat seine Mutter und noch andere angerufen und ihm sagte man auch dasselbe. Und da entschieden wir uns, nach Hause zu gehen. Ich habe dieses Bild im August 1947 aufgenommen. Das war das erste Mal, dass ich wieder in Kippenheim war, seitdem ich wegging in 1939. Und das in dem Haus auf der linken Seite ist, wo ich gewohnt habe. Auf diesem Bild sieht man, dass die Fensterläden oben zu sind und unten sind sie auf. Als ich an diesem Morgen, also am 10. November 1938, nach Hause kam, da waren die Fensterläden zu. Die waren nie zu während dem Tag und waren auch nicht zu, als ich wegging zur Schule früher an diesem Morgen. Und ich ging zur Tür und die war geschlossen und ich wusste gar nicht, dass man sich schließen kann. Ich klingelte, aber niemand macht auf. Und da stand ich so für ein paar Minuten vor dem Haus und habe mir alles Mögliche für Gedanken gemacht. Warum ist heute alles anders wie sonst? Warum macht gar nichts irgendwelchen Sinn? Und da sah ich einen Mann, der auf mich zukam. Und ich wusste, er war einer der schlimmsten Nazis in Kippenheim. Und zu früheren Zeiten, wenn ich mich auf derselben Straßenseite befand wie er, bin ich immer auf die andere Straßenseite gegangen, weil ich Angst hatte vor ihm. Aber in meiner Verzweiflung an diesem Morgen ging ich rüber zu ihm und fragte, wissen Sie, wo meine Mutti ist? Und er antwortete, ich weiß nicht, wo die Drecksau ist, aber wenn sie noch lebt und ich finde sie, werde ich sie umbringen. Und dann bin ich aber ganz schnell weggelaufen, kam vorbei an der jüdischen Eisenwarenhandlung. Die zwei Schaufenster waren zerbrochen. Da standen Leute herum, die haben gelacht und Witze gemacht. Einige haben in die kaputten Schaufenster reingereicht und Sachen herausgeholt. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich ging weiter und meine Mutter machte die Tür auf und sie sah ein bisschen komisch aus. Sie war größer und dünner wie meine Tante, aber hat Kleidung, das meiner Tante gehörte, an. Und wir haben dann gegenseitig ausgetauscht, was unsere Erfahrungen waren, seit wir uns ein paar Stunden früher an diesem Morgen gesehen haben. Und meine Mutter erzählte mir, dass ungefähr 10 Minuten, nachdem ich wegging zur Schule, kamen ein paar Nazis in unsere Wohnung und haben meinen Vater verhaftet. Man hieß das damals Schutzhaft. Er war noch in seinem Pyjama. Man hat ihm nicht erlaubt, sich anzuziehen oder sogar einen Mantel mitzunehmen an diesem kalten Morgen. Und als man ihn aus der Tür rausführte, sagte er noch zu meiner Mutter, versucht die Hedi zu finden und bleibt zusammen. Zwei von diesen Nazis blieben zurück und die haben alle Fenster kaputt gemacht, einige Möbelstücke, einiges Geschirr. Und als sie dann weggingen, hat meine Mutter die Fensterläden zugemacht und die Tür geschlossen und ist rübergelaufen zum Haus, wo meine Tante wohnte, ohne zu bemerken, dass sie noch ihr Nachthemd anhat. Und deswegen hat meine Tante ihr Kleider gegeben. Die haben aus dem Fenster herausgeschaut und ich ging auch mit ihnen ans Fenster, weil sie früher an diesem Tag gelernt haben, dass alle jüdischen Männer und jüdischen Jungs, 16 Jahre alt und älter, verhaftet wurden und aufs Rathaus gebracht wurden. Und man konnte das Rathaus sehen von dem Fenster von meiner Tante. Und wir haben rausgeschaut, weil wir gehofft haben, die Männer und die Jungs kommen wieder aus dem Rathaus raus und kommen nach Hause und hoffentlich bald. Und kurz nachdem ich dort ankam, sahen wir eine Gruppe von Leuten aus dem Rathaus rauskommen und auf der Straße entlang marschierten, genau vorbei, wo meine Tante wohnte. Meine Mutter hat mich beinahe fast aus dem zweiten Stockwerk oder aus diesem Stockwerk da oben herausgeholt, weil das war genau dasselbe Bild, was ich in Ettenheim gesehen habe. 4 Männer in einer Reihe auf der Straße marschiert, begleitet von SS, die sie hauten, sagten schneller. Aber in dieser Gruppe war mein Vater und mein Onkel und noch andere, die ich kannte. Ob mein Vater mich gesehen hat oder ob er gehört hat, was meine Mutter gesagt hat, das wussten wir nicht. Und wir haben die Gruppe noch beobachtet, bis sie dann um die Ecke rumging. Und dann konnte man sie nicht mehr sehen. Wo gehen sie hin? Wann kommen sie wieder? Da gab es keine Antwort. Und da haben wir das Fenster zugemacht und saßen da ganz stumm, als wir ein paar Minuten später lautes Klopfen unten an der Tür hörten. Als mein Onkel an diesem Morgen verhaftet wurde, da hat niemand irgendwelchen Schaden an dem Gebäude angebracht. Aber da wir wussten, was vorkam, wo wir wohnten, haben wir gesagt, jetzt kommen sie, machen wahrscheinlich dasselbe hier. Und da sind meine Mutter, meine Tante und ich auf den Speicher raufgerannt und haben uns in einem alten Kleiderschrank dort oben versteckt. Und ich erinnere mich noch, ich habe zu meiner Mutter geflüstert, ich will raus von hier, aber nicht nur raus aus diesem Kleiderschrank, ich will aus Deutschland raus. Und ich habe wahrscheinlich gesagt, dass ich aus Deutschland raus will, weil ich wusste, dass schon seit vielen Jahren meine Eltern hatten versucht, Deutschland zu verlassen, ist ihnen aber leider nicht gelungen. Wie lange waren wir in diesem Kleiderschrank versteckt? Ich hatte keine Ahnung damals. Es kam mir vor, wie wenn ich mein ganzes Leben lang in diesem Kleiderschrank verbracht hätte. Nachdem es ruhig war für eine ganz lange Zeit, haben wir gedacht, wahrscheinlich ist niemand mehr da und wir können runterkommen. War auch niemand mehr da. Und nur ganz wenig Schaden wurde an dem Gebäude angebracht. Wir haben dann später erfahren, dass die Leute, die da vandaliert haben, denen hat man gesagt, um 12 Uhr mittags sollen sie aufhören und zum nächsten Dorf gehen und genau dasselbe dort tun, was sie in Kippenheim getan haben. Und wahrscheinlich war es 1 oder 2 Minuten vor 12, als sie zum Haus von meiner Tante kamen. Verschiedene andere Sachen sind noch an diesem Tag und in den nächsten paar Tagen geschehen. Zum Beispiel, jüdische Kinder durften nicht mehr in öffentliche oder private Schulen gehen. Jüdische Geschäfte, die noch auf waren, die wurden dann geschlossen. Wenn man jüdisch war und Zahnarzt oder Rechtsanwalt oder ein Arzt, durfte man nicht mehr praktizieren. Christliche Ärzte durften Juden nicht behandeln. Juden durften nicht mehr in ein Krankenhaus und so weiter. Wir hatten keine Information, wo die Männer und Jungen sind oder ob sie überhaupt noch am Leben sind, für 2 Wochen. Und nach zwei Wochen kam eine vorgedruckte Postkarte an von dem KZ Dachau. Dachau war das erste KZ, das die Nazis 1933 gebaut haben, gleich nachdem sie an die Macht kamen. Im November 1938 war nicht nur Dachau ein KZ, sondern es gab auch KZ Buchenwald, Sachsenhausen und andere. Aber alle Juden jüdischen Männer und Jungs von Baden kamen nach Dachau. Der vorgedruckte Teil zeigt, was man tun und was man nicht tun kann. Man kann nicht besuchen und so weiter. Die letzte Linie sagt der Lagerkommandant. Da wir nun wussten, wo die Männer und die Jungen sind, hat meine Mutter sich entschieden, zum Gestapo-Büro, also Geheimen Staatspolizei-Büro in Karlsruhe zu gehen. Und ich bat meine Mutter, bitte, bitte geh nicht, denn wenn du gehst und sie behalten dich, dann habe ich keine Mutter, dann habe ich keinen Vater. Aber meine Mutter erklärte mir, wie wichtig es ist, dass sie zu der Geheimen Staatspolizei oder Gestapo gehe, denn vielleicht kann sie es schaffen, dass mein Vater und die anderen zurückkommen und vielleicht noch früher zurückkommen. Ich war so traumatisiert damals von all dem, was geschah, dass ich es nicht erlaubt habe, dass meine Tante oder meine Mutter nicht im selben Raum sind wie ich. Zum Beispiel, wenn eine von uns auf die Toilette gehen musste, da bestand ich darauf, alle drei, wir müssen zusammen auf die Toilette gehen. Und so ging meine Mutter dann jeden Morgen früh mit dem Zug nach Karlsruhe, kam spät am Abend zurück, ohne irgendwelche Informationen. Und dann am Montag der vierten Woche, nachdem die Männer und Jungs verhaftet wurden, hat man ihr gesagt, mein Vater würde an diesem Tag, in dieser Woche zurückkommen. Aber wenn er am Freitag noch nicht wieder zu Hause ist, dann wird er niemals wiederkommen, denn dann lebt er nicht mehr. Und so am demselben Tag kamen die ersten paar Männer von Dachau zurück. Und wir haben das erfahren und besuchten sie. Aber meine Mutter hat mir nicht erlaubt, im selben Zimmer zu sein, wo Unterhaltung stattfand, denn sie sagte, ich wäre noch zu jung. Ich war 14 damals. Aber eines hat einen tiefen Eindruck auf mich gemacht. Jeder Mann und jeder Junge, der zurückkam, hat seine Haare völlig abgeschoren gehabt. Und ich hatte vorher niemals jemand gesehen, der so aussah. Und so am nächsten Tag, am Dienstagmorgen, gingen wir zurück zu unserer Wohnung, weil mein Vater natürlich dahin kommen würde. Aber er kam nicht zurück am Dienstag, nicht am Mittwoch, auch nicht am Donnerstag. Und am Freitagmorgen, glaube ich, hat meine Mutter vorübergehend ihren Sinn verloren. Denn sie sagte, mein Mann ist tot, der kommt niemals wieder, hat gar keinen Zweck, dass ich aufstehe, ich will auch gar nicht weiterleben. Und meine Tante und ich versuchten sie zu überzeugen, wie wichtig es ist, dass sie aufsteht und zurück zu unserer Wohnung geht. Aber es gelang uns nicht. Und da bat ich meine Tante, sie soll mich begleiten zurück zu unserer Wohnung. Und sie sagte, ich kann deine Mutter nicht in diesem Zustand alleine lassen. Du kannst alleine zu deiner Wohnung zurückgehen. Du brauchst keine Angst zu haben. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe Angst. Ich gehe nicht alleine. Und da hörten wir dann ein Klopfen unten an der Tür. Und das erste Mal in 4 Wochen habe ich etwas alleine gemacht. Ich ging ans Fenster und schaute raus und rief, der Papa ist wieder da. Und meine Mutter sagt, nein, 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 das sind die Nazis, lass uns raufgehen in den Speicher, uns dort im Kleiderschrank verstecken. Aber ich ging runter, machte die Tür auf und da stand wirklich mein Vater. Vielleicht erinnern sich, als man ihn verhaftet hat, da war er noch in seinem Pyjama. Er war jetzt völlig gekleidet. Man hat ihm sogar einen Hut gegeben. Und als ich die Tür abmachte, nahm er den Hut ab. Und ich sagte, ah, oh mein Gott, die haben dir doch alle Haare abgeschoren. Ich habe all die anderen, die früher zurückkamen, mit ihren geschorenen Köpfen gesehen. Aber das war mein Vater und ich dachte, der wäre anders. Er war aber nicht anders. Seine Haare waren auch geschoren. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis meine Mutter verstanden hat, dass der Mann, der neben ihrem Bett steht, ihr Ehemann ist, mein Vater ist. Und als sie dann endlich zu sich kam und mein Vater wusste, dass das mein Vater ihr Ehemann ist, hat sie ihn gebeten, er soll sich ausziehen, waschen und frische Kleidung anziehen. Und er wollte das gar nicht und sagte, weil während ich in Dachau war, hat man mich geschlagen und geprügelt. Und mein Körper ist sehr geschwollen und die Kleidung, die ich anhabe, ist sehr eng. Und wenn ich die noch jetzt ausziehe, wird es noch mehr wehtun. Und dann nahm meine Mutter eine Schere und hat die Ärmel aufgeschnitten und hat ihn so aus dem Jackett herausgeschält. Sie sind beide ins Badezimmer gegangen. Ich ging nicht mit, also weiß ich nicht, wie schlimm sein Körper aussah. Später an diesem Tag hatte mein Vater, was wahrscheinlich ein leichter Herzinfarkt war. Und wie gesagt, schon vorher, jüdische Ärzte durften nicht bei mir praktizieren, es gab auch keinen in Kippenheim. Und christliche Ärzte durften Juden nicht behandeln und Juden durften nicht in ein Krankenhaus gehen. Aber irgendwie war meine Mutter in Verbindung mit unserem Hausarzt Dr. Weber, der war ein Christ. Und Dr. Weber hat wirklich sein Leben riskiert und vielleicht das auch seiner Familie. Denn jede Nacht, spät in der Nacht, kam er in unsere Wohnung und hat meinen Vater behandelt, bis er wieder relativ gesund war. Und Kippenheim war ein kleines Dorf und jeder wusste, wo jeder wohnt und wer jeder ist. Und hätte irgendjemand Dr. Weber gesehen, dass er zu unserer Wohnung kam und hätte ihn verraten, wer weiß, man hätte ihn vielleicht auch nach Dachau geschickt. Vielleicht hätte er auch sein Leben verloren. Nachdem mein Vater relativ gesund war, wurden die Versuche, Deutschland zu verlassen, wieder aufgenommen. Bis dahin haben wir gehofft, dass alle von uns zusammen weggehen könnten. Aber jetzt wurde entschieden, dass wenn eine von uns die Möglichkeit hat, Deutschland zu verlassen, dann werden diese Personen gehen und hoffentlich die anderen können danach bald nachfolgen. Und die Möglichkeit, Deutschland zu verlassen, kam dann für mich. Am 18. Mai 1939 bin ich mit einem Kindertransport von Deutschland weggekommen nach England. England hat während den 9 Monaten vor dem Zweiten Weltkrieg fast 10.000, meistens jüdische Kinder, aufgenommen. Einige von uns wurden in Kinderheimen untergebracht, andere mit privaten Familien und die Ältesten mussten schon gleich zur Arbeit gehen. Ich war bei einer privaten Familie untergebracht. Und bis bis der Krieg anfing am 1. September 1939, konnten meine Eltern und ich direkt miteinander korrespondieren. Aber nachdem der Krieg ausbrach, war das nicht mehr möglich. Aber man konnte durchs Rote Kreuz 25 Worte schreiben. Und so sind wir miteinander in Verbindung geblieben. Das ist ein Bild von mir, als ich nach England ging, auf dem Kindertransport. Ich war damals 14,5. Und diesen Zettel trug ich um eine Schnur auf meinen Hals als meine Identitätskarte. Und ich war Kind Nummer 5518. Nachdem meine Eltern in Gürst waren, Männer und Frauen waren getrennt voneinander durch Stacheldraht, aber wir konnten direkt miteinander korrespondieren, obwohl meine Eltern nur erlaubt waren, eine Seite pro Person per Woche zu schreiben. Mein Vater kam im März 1941 von Gürst weg und kam nach Le Mille in der Nähe von Marseille. Meine Mutter kam von Gürs weg im Juli 1942 in das Lager Riefsalt. Und am 9. August 1942 hat mein Vater an mich geschrieben, dass morgen komme ich von hier weg zu einem unbekannten Ziel und es wird wohl eine Zeit lang dauern, bis du wieder von mir hörst. Am 1. September 1942 schreibt meine Mutter an mich und ich möchte gern einen Teil von diesem Brief vorlesen. Und sie schreibt am 1. September 1942, mein liebes, gutes Hedi-Kind, heute fällt es mir schwer zu schreiben, aber es muss sein. Und dann spricht sie von Post, die sie von mir erhalten hat. und geht dann weiter. Die letzten Wochen waren für uns alle sehr aufregend, aber besonders für mich. Der liebe Papa ist schon am 12. August von Les Mills weggekommen und weiß ich leider nicht, wohin. Ich hatte die letzte Nachricht von ihm vom 9. August und hoffte, er unterwegs mit mir zusammenzutreffen, da von hier zu gleicher Zeit ein Transport mit unbekanntem Ziel wegging. Ich blieb hier aufgrund, dass der liebe Papa in letzter Zeit Prestatär war. Prestatär ist sowas Ähnliches wie Zwangsarbeiter. Jetzt geht von hier wieder ein Transport weg und diesmal bin auch ich dabei. Meine einzige Hoffnung ist, dass ich den lieben Papa doch noch treffe und will ich dann unser Los, wenn es auch schwer sein sollte, mit Würde und Mut tragen. Mein liebes, gutes Kind, versuche auf jede Art, wenn es geht, weiter mit dir in Verbindung zu bleiben. Aber es wird wohl lange dauern, bis wir gegenseitig von einander hören. Und dann schreibt sie noch, dass ich andere Leute das all das mitteilen soll. Und geht dann weiter in ihrem Brief. Sie schreibt, bleibe weiterhin immer gut und brav, halte den Kopf hoch und verliere den Mut nicht. Vergesse deine lieben Eltern nicht. Und natürlich vergesse ich meine Eltern nicht. Aber ich möchte eine Bitte an sie alle richten. Und ich bin sicher, sie werden das ausführen. So bin ich ihnen schon im Vorhinaus dankbar. Natürlich vergesse ich meine Eltern nicht. Aber wenn sie alle sich nur an eine Sache erinnern, worüber ich heute gesprochen habe, und das mit jemand anderem mitteilen, besonders jemand, der jung ist, so wird der letzte Wunsch meiner Mutter, dass sie und andere nicht vergessen werden, wird weiter durchgeführt werden. Und ich weiß, das werden sie tun. So. Ich danke Ihnen dafür. Aber zurück zum Brief. Wir wollen die Hoffnung behalten, dass wir uns einmal wiedersehen, auch wenn es lange dauert. Mein liebes, gutes Kind, ich kann das Wort nicht lesen, aber sie sagt, sie grüßt mich und küsst mich herzlich von deiner dich nie vergessenden und innig liebenden Mutti. Und dann kam noch eine Postkarte, bitte, von meiner Mutter vom 4. September 1942. Die Handschrift ist ganz wackelig und sie sagt, sie ist auf der Fahrt nach dem Osten und schickt mir herzliche Abschiedsgrüße. Ich habe das damals nicht gewusst und auch nicht ganz verstanden, was das bedeutet, wenn man nach dem Osten im September 1942 geht. Was das bedeutete damals, ist, dass man wahrscheinlich nach Polen gebracht wird, zu einem Vernichtungslager und zu seinem Tod. Ich habe das damals, wo meine Mutter schreibt, dass sie auf der Fahrt nach dem Osten geht, habe ich gedacht, naja, Kippenheim ist im Osten, von wo sie in Frankreich ist. Und vielleicht geht sie nach Kippenheim zurück und vielleicht ist das gut. Und meine Eltern haben doch geschrieben, beide, dass es könnte lange dauern, bis ich wieder von ihnen höre. Und wie lange ist lange? Ist das ein Tag, 10 Tage, eine Woche, ein Monat, 10 Jahre? Und da ich so sehr mit ihnen wieder vereint sein wollte, habe ich mir immer gesagt, es ist eine lange Zeit ist noch nicht vorüber. Und das ist die Rückseite von der Postkarte. Und auf der linken Seite würde man normalerweise seinen Namen und seine Rückadresse schreiben. Aber da ist nichts da. Warum? Weil sie keine Rückadresse mehr hatte. 1956 erhielt ich diesen Brief sowie den nächsten. Und sie sind beide vom Juni 1956 von einer französischen Organisation. Und der eine Brief betrifft meine Mutter, der andere meinen Vater. Aber beide Briefe sagen, dass sie am 11. September 1942 nach Auschwitz kamen. Später habe ich erfahren, dass meine Mutter wirklich am 11. September 1942 nach Auschwitz kam. Mein Vater bereits schon am 19. August 1942. Und obwohl ich diese Briefe erhielt, die sagten, dass meine Eltern nach Auschwitz kamen, wusste ich aber auch, dass einige Leute haben Auschwitz überlebt. Und so habe ich weiter gehofft, dass meine Eltern in dieser Gruppe sind, die es überlebt haben. Und dann im September 1980 kam ich von Amerika nach Europa zurück, um die verschiedenen Lager zu besuchen, wo meine Eltern waren. Und das letzte Lager war Auschwitz. An diesem Platz, während der 1940er Jahren, als die Güterzüge in Auschwitz ankamen, haben sie angehalten. Man nannte diesen Platz die Rampe. Und die Leute mussten aussteigen und Dr. Mengele und seine Kohorten haben da eine Auswahl gemacht, wenn man das so nennen will. Diejenigen, die noch zu jung genug und stark genug waren, die hatten die Möglichkeit, vielleicht noch etwas länger zu leben, während sie schwere Arbeit unter schrecklichen Zuständen auffüllen mussten. Aber diejenigen, die zu jung oder zu alt oder zu krank und schwach waren, die hat man gleich in die Gaskammern gebracht. Und ich kann nur annehmen, dass wenn meine Eltern die Fahrt von Frankreich nach Auschwitz überlebt haben, dass sie gleich in eine Gaskammer kamen und dort ihr Leben verloren haben. Denn die waren ja schon fast 2 Jahre im Lager in Frankreich und waren körperlich bestimmt nicht in guter Verfassung. Zum Schluss möchte ich 3 Mahnungen an Sie richten. Die erste Mahnung hat mit Hass zu tun und Hass ist eine sehr schlimme Emotion. Es ist schlimm nicht nur für die Person, die gehasst wird oder die Gruppe, die gehasst wird, es ist aber auch schlimm für die Person, die hasst. Es frisst eigentlich einem beinahe ganz auf. Und warum hasst man? Gewöhnlich hasst man, weil man die Situation nicht versteht, weil man die Leute nicht kennt, weil die Leute vielleicht eine andere Sprache sprechen, eine andere Kultur haben, andere Kleidung und so weiter. Und wenn Sie denken, dass Sie diese Leute hassen müssen, weil sie nicht genauso sind wie Sie, dann hören Sie aber auf. Und anstatt zu hassen, versuchen Sie, diese Leute kennenzulernen. Man kann viel von Leuten lernen, die anders sind wie wir. Man kann überhaupt nichts lernen von Hass. Hass zerstört nur. Die zweite Mahnung hat mit Entscheidungen zu tun. Zum Beispiel heute Morgen, als der Wecker aufging oder jemand Sie aufgeweckt hat, da haben Sie eine Entscheidung getroffen. Sollen Sie jetzt in die Schule gehen oder lieber heute zu Hause bleiben? Also Sie haben eine gute Entscheidung getroffen, Sie sind hier. Oder ich hoffe, Sie fühlen, dass Sie eine gute Entscheidung getroffen haben. Und die Nazis haben Entscheidungen getroffen. Viele von denen waren schlimme Entscheidungen. Und jeden Tag, von hier an weiter werden Sie Entscheidungen treffen. Manche mehr wichtige vielleicht wie andere. Aber bevor Sie diese Entscheidungen ausführen, überlegen Sie erst mal, schade, dass vielleicht jemand oder vielleicht Ihnen selbst. Und wenn so, dann überlegen Sie sich nochmal und hoffentlich können Sie eine bessere Entscheidung treffen. Und die dritte Mahnung hat damit zu tun, dass ich fest davon überzeugt bin, dass jede und jeder von uns mit etwas mittun kann, damit wir alle einmal in Frieden und Harmonie miteinander leben können. Das heißt, wenn Sie sehen, irgendetwas ist falsch, versuchen, das zu ändern und richtig zu stellen. Und das manchmal braucht man großen Mut, um das zu tun. Aber es ist wichtig, dass jeder von uns Verantwortung übernimmt, dass das Leben nicht nur für sie selber, für andere auch friedlich sein kann.
Hedi Epstein war am 17. November 2010 im Rahmen des Ausstellungsprojektes Deportation nach Gürs 1940 in Freiburg, wo sie mit Schülerinnen und Schülern der Max-Weber-Schule über ihre Kindheit und Jugend während des Nationalsozialismus sprach. Radio Dreieckland bedankt sich sehr herzlich bei Hedi Epstein dafür, dass wir diese Begegnung aufzeichnen und in bearbeiteter Form ausstrahlen durften. Außerdem möchten wir auf die Autobiografie von Hedi Epstein »Erinnern ist nicht genug« hinweisen, die 1999 im Unrast Verlag auf Deutsch erschienen ist. Mehr von und über Hedi Epstein gibt es auf ihrer Internetseite unter www.hediepstein.com.
Wir sind eigentlich König. 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 Wir sind e unerträglich. Es ist höchstens als Ausdruck einer Weltanschauung zu werden, die von sich selbst zugibt, dass die Auflösung aller bestehenden Begriffe, aller Völker und Rassen, der Vermischung und Verpanschung, höchstes Ziel ihrer intellektuellen Urheber. Genießt zu züchten.